Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Vater-Mars-Thron-Komplex.
Ich bin Andy.
Und ich bin Grabowski. Hallo.
Na, schönen guten Abend. Es ist 23 Uhr hier am 21.07.2024. Wenn ihr das hört, das ist der 30.07.2024. Freut euch des Lebens. Die perfekte Uhrzeit, um einen schönen schwarzen Kaffee aus einer Blood Angels Tasse zu trinken, denn das tue ich gerade. Hallo Grabowski.
Hallo, grüße dich. Bei mir gibt es gerade so ein ganz feines Peroni Nastro Azzurro 0,0. Das mal erwähnt zu haben. Ein sehr süffiges Bierchen.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Ja, das ist ja auch direkt die Melodie, die ich direkt im Kopf habe. Jedes Mal, wenn ich die Flasche angucke.
Ja, sehr, sehr gut. Ja, es ist wahnsinnig heiß, es ist wahnsinnig schwül. Wir sitzen hier in unserem eigenen Saft. Ich hasse so ein Wetter, ja, tatsächlich. Aber wir dachten uns, wir finden uns hier mal wieder zusammen, um ein bisschen über Butterboard zu reden, und wir hatten ja angekündigt, bevor das jetzt in die finale Phase geht, müssen wir noch so ein paar Astartes-Orden abklappern. Und dann sind wir bei den Star Phantoms angekommen, die ja auch tatsächlich eine Schlüsselrolle im finalen Stadium dieses fantastischen Konflikts spielen. Ich bin direkt schockverliebt, aber vorerst kommen wir zum Hobby-Progress. Butter-Progress. Was machst du Butter-mäßig? Machst du überhaupt irgendwas Butter-mäßiges gerade?
Ja, tatsächlich. Ich arbeite noch an meinen Astral Claws weiter. Also da ist ja stetiger Progress, und da habe ich jetzt endlich mal mit meinem Armeeanführer, mit dem Tech Marine, mit dem Named Character angefangen, mit Valtex oder Valtex. Das ist ja so eine Lichtgestalt bei den Astral Claws und die mehr oder weniger rechte Hand von Huron. Und der hat jetzt Grundfarben bekommen, und der ist auf dem guten Weg, fertig zu werden. Viel mehr ist da nicht passiert, weil ich sonst noch ganz viele andere Projekte gerade gleichzeitig so am Start habe. Und aber Butter Progress muss ja auch ein bisschen sein, ne?
Naja, auf jeden Fall. Ja, ich tatsächlich habe gerade Miniaturen für den Urlaub eingepackt, die ich da in schönen Campingplatz im Vorzelt vielleicht bemal, wenn es eine Stunde gibt oder so, wo ich da mal Zeit für habe. Mhm. Ich habe tatsächlich Lamentas eingepackt, um mal hier mein dritte Kompanie-Squad fertig zu kriegen für unser OPR-Event.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil du letztens ja noch gesagt hast, dass du dir vielleicht ein Star Phantom Skill Team baust, um das im Urlaub anzumalen.
Ja, habe ich ja vor Ewigkeiten mal mit angefangen, Star Phantom Skill Team zu bauen, aber es nicht fertig gemacht. Und jetzt, wo ich da tiefer reingestiegen bin in dieses fantastische Chapter, habe ich auch richtig Bock. Ich finde die nämlich richtig, richtig cool.
Ja, die sind richtig geil, ne? Also ich musste auch wieder...
Das sind echt finstere Typen. Also erinnere mich in vielerlei Hinsicht an die Mortificators. So von ihren Bräuchen und sowas. Aber ich finde das Farbschema geil. Ich finde das Ordenssymbol richtig, richtig cool. Ich mag die einfach richtig gerne. Ich finde die richtig stark.
Oh ja, da muss ich mal ganz kurz einhaken an dieser Stelle. Denn die Star Phantoms wurden direkt für das Projekt so geschrieben. Also die sind mit dem Butterboar, mit dem Imperial Armor, sind die erst auf den Plan getreten. Vorher war das noch nicht so. Ja, da passt alles dran, ne? Da passt alles dran. Auch eine echauffierende Abneigung gegen einen allseits bekannten Astartes-Orden, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Auch ja, das ist lustig und sehr, also sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Und,
auf jeden Fall. Gibt viel auf den Kopf. Ja, und so haben wir eigentlich schon den perfekten Übergang gefunden, in die Folge reinzustarten. Denn wie erwähnt, wir sprechen heute über die Star Phantoms, und das ist ein Astartes-Orden mit sehr turbulenter Vergangenheit, ein relativ junger Orden. Und trotz ihrer turbulenten Vergangenheit haben die viele unbesungene Siege, die sie wahrscheinlich hinter geschlossenen Türen doch ein bisschen feiern. Aber wie gesagt, Isolation ist voll deren Ding. Und das ist auch teilweise begründet, warum das so in deren Wesensart verankert ist. Wir sprechen über die Star Phantoms, und die sind vielleicht so haben so Bock auf Isolation, weil ihre Heimatwelt tatsächlich mal 1000 Jahre vom Rest der Galaxis abgeschnitten war. Das mal so als kleiner Nebenhint. Das sind halt ziemlich verschlossene Weirdos mit ganz komischen Bräuchen, nicht wahr?
Ja, geht so, finde ich. Also ist ja vollkommen nachvollziehbar, dass man dann so Bock auf Ruhe hat, sag ich mal, und nicht so, sich nicht so direkt auf eine Bühne stellt, wenn du 1000 Jahre lang Ruhe hattest von allem anderen. Also das spricht mich da total an. Irgendwie, man wird einfach schön in Ruhe gelassen, man kann sein eigenes Ding machen und alles ist halt cool. Und das sieht man bei den Star-Fans auf jeden Fall richtig gut. Die tragen, also erstmal dazu, zum Äußeren, die machen natürlich den, ja, wie soll ich sagen, die haben es einfach gepachtet, sag ich mal, also Style gepachtet, weil das, was immer geht, ist natürlich schwarz-weiß. Also in diesem Fall weiß mit schwarz, also mehr weiß als schwarz. Aber der Kontrast funktioniert immer richtig gut. Die haben halt komplett weiße Rüstungen mit schwarzen Markierungen. So die Spezialisierung, wer jetzt da welche Rolle hat, so sag ich mal, dann auf dem rechten Schulterpanzer. Astartes, also Codex Astartes konform ist halt alles in schwarz gehalten. Da ist da auch noch eine Squad-Number, findet sich halt da auch. Und da auch wieder so ein richtig geiles Style-Element. Es gibt ja viele Orden, die das so machen. Und ich finde das total cool, wenn die dann eine Squad-Nummer halt mit irgendwo auf der Rüstung einbringen. So, ich finde das ja, das ist halt so ein geiles Detail einfach. Irgendwie, mache ich auch gerne. Und da gibt's ja viele, die aber römische Zahlen zum Beispiel nehmen. Das kann schon ganz cool aussehen, das ist schon ganz, ganz nett. So, aber noch geiler sind natürlich diese coolen gotischen Zahlen. Und
Arabisch.
Arabisch? Waren das arabische Zahlen? Sorry, dann arabische Zahlen.
Unsere Zahlen, arabische Zahlen.
Ja. Ja, mit diesem Strich dadurch nochmal extra. Oder Strich.
Achso, ja, es ist stilistisch natürlich.
Ja, also
Warhammer-esque.
Ja, genau, das meine ich. Das sieht natürlich noch mal geiler aus durch diese feinen Linien, die du damit in den Zahlen hast. Das spricht mich mal sehr an. Finde ich ein bisschen cooler als die römische Variante. Und das ist ziemlich geil. Kompaniemarkierungen finden wir bei denen auf der linken Kniekappe in so geometrischen Symbolen. Das ist ja so ganz ähnlich wie bei den Dark Angels.
Ja, das war aber auch nicht immer so. Wenn du dir ältere, diese schematischen Astartes-Darstellungen, wie man sie kennt, aus den alten Index Astartes-Artikeln, da war das noch farblich markiert. Auch linke Kniekappe, aber ganz klassisch Ultramarine-mäßig in Blau, Rot, Grün,
Gelb. Ja, ganz, ganz dezent, ja? Auf jeden Fall. Also
das haben sie dann, glaube ich, im Zuge der Badab-Bücher angepasst, um den ganzen bisschen mehr Flavor zu geben. Da sind sie wahrscheinlich auch darüber gestolpert, dass das Ordenssymbol nicht ganz neu ist.
Macht ja auch ein bisschen Sinn, das anzupassen, finde ich, weil, wie gesagt, die sind ja komplett schwarz-weiß oder weiß-schwarz und dann natürlich auch die Kompaniemarkierung so angelehnt, alles dann so einfarbig schön. Und genau, du meintest ja gerade, dass das halt nicht mehr so ganz neu ist. Also die haben ja ein Stundenglas mit zwei sich einem sich spiegelnden Schädel. Also der obere guckt dich quasi ganz normal so halt an und der untere steht halt dementsprechend auf dem Kopf, also entsprechend der Form von diesem Stundenglas, was dann ja nochmal links und rechts davon so einen Balken hat, oder vielleicht könnte es auch ein angedeuteter Knochen sein, links und rechts, dachte ich mir schon, dass das so in diese Richtung geht. Würde ja Sinn machen. Das ist jetzt nicht so, direkt so ein Knochen an sich. Also jetzt nicht so cartoonig oder sonst irgendwas. Bei den Schädeln, das erkennt man schon halt richtig gut, dass es halt Schädel sind. Und die sehen auch so ein bisschen abgespaced aus. Und links und rechts davon, ja, jetzt, weiß ich nicht, kann ein Griff vom Stundenglas sein oder halt Knochen, die denselben Zweck erfüllen. Finde ich ganz cool, die Idee. Auf jeden Fall. Und das lässt ja so ein bisschen auf die Dreadwing schließen in ihrer Optik.
Ja, das ist das Originalsymbol von der Dreadwing in der Horus Heresy.
Mhm.
Und genauso wie die Kniekappenmarkierung für die Kompanie mit diesen geometrischen Symbolen, also Schachbrett oder in schwarz-weiß geteilt in der Mitte,
genau,
ist eine Option, die es gibt. Das kann man einfach aus den Dark Angels Heraldiken dann rausziehen, um welche Kompanie sich das handelt. Und das sind ja beides starke Hinweise, dass das vom Ursprungsorden her ein Dark Angels Nachfolgeorden sein könnte.
Ja, da gibt es ja viele Spekulationen, aber die Dark Angels bestreiten das natürlich, dass es halt ein Nachfolgeorden ist. Und die Star Phantoms finden das halt auch ein bisschen nicht ganz so nett, so ein bisschen anmaßend.
Ja, die mögen das überhaupt nicht, wenn irgendeine außenstehende Partei sozusagen wie das Departementum Monitorum oder sowas anfängt, da Nachforschung anzustellen und irgendwie rumzuforschen in deren Geschichte. Das finden die überhaupt nicht witzig.
Und wilde Theorien aufzustellen halt so, ne? Also so von wegen, ja, das muss ja hier so und so. Das könnte ja auch dann so ein bisschen vielleicht so verstanden werden, als dass die sich halt so ein bisschen wie so die zweite Geige fühlen oder nichts Eigenes, oder als wenn man nichts Eigenes geleistet hätte, oder als wenn man halt nur so im Schatten des großen Bruders stehen würde, sage ich mal so, oder des der Dark Angels dann, wenn das jetzt Nachfolgeorden wäre, könnte man so ein bisschen so wie angekratzten Stolz vielleicht verstehen, denn die wurden gegründet M38 als Teil der Sentinel-Gründung, und deren Aufgabe ist halt gewesen, so am in den Randregionen des Imperiums Xenos Invasoren fernzuhalten, also auch ein knüppelharter Job, wo du nicht direkt Hilfe bekommen könntest oder kannst, sicherlich, und haben halt da sehr viel zu tun gehabt, sicherlich, und daher auch diese garantiert viel unbesungenen Heldentaten und Siege, weil es ja keiner mitbekommt oder nicht so wahrscheinlich mitbekommt, aber die schon selber merken, was das halt für eine knüppelharte Aufgabe ist und was die eigentlich leisten. Und auch da könnte ich mir vorstellen, dass man sich denkt, so, ja, wir leisten aber schon hier unseren persönlichen Scheiß, und wenn wir das nicht machen würden, dann würdet ihr in den auf den Kernwelten ganz blöd gucken wahrscheinlich. Und vielleicht ist nur so eine wilde Theorie von mir, aber vielleicht ist da so deren Stolz so ein bisschen angekratzt, wenn die irgendwie in einen Topf geworfen werden sollen mit in diesem Fall den Dark Angels oder vielleicht irgendeinem anderen Orden. Könnte ja sein. So.
Auf jeden Fall.
Ne? Und zu der Heimatwelt einmal ganz kurz. Das ist die Schreinwelt Harkonnet im Sakara-Sektor. Muss ich natürlich direkt an Indiana Jones denken natürlich. Und als ich es gelesen hatte, hatte ich die ganze Zeit den Soundtrack im Ohr gehabt, weil ich nämlich direkt an diese heiligen Sakara-Steine aus dem zweiten Teil denken musste, hier Tempel des Todes, ne? Oder wie hieß er nochmal? Sehr geil auf jeden Fall. Da war ich direkt dann so im Game, und dann ja Star Phantoms, die dann zur lieblichen Melodie von Indiana Jones irgendwie Bösewichte verhauen. Also Xenos, in dem Fall. Naja, auf jeden Fall im Sakara-Sektor, genau. Und die wurden nach einem Ork-War diese Schreinwelt wurde nach einem Ork-War vernichtet. Da ist halt nicht mehr viel von übrig.
Ja, aber dann wurde sie ja noch von Hoth überfallen. Das ist auch. Der Krieg tobte gegen die Orks, und dann kam die Hoth und haben da halt so verzerrt und so gewütet, dass diese Harkonnet-Schreinwelt zerstört wurde. Also nicht der Ork-War hat die zerstört, sondern die Hoth, die dann in diesen Konflikt eingegriffen haben. Und die Star Phantoms sind tatsächlich eine der wenigen Astartes-Orden, die sowas überlebt haben, weil eine groß angelegte Root-Invasion ist halt somit das Schlimmste, was passieren kann, ne?
Mhm.
Weil da wird einfach alles zerlegt und Zeit und Raum wird verzerrt, und da ist gar nicht lustig.
Nee, das stimmt schon. Aber es ist ja auch relativ, also ist auch geil, klar, ist natürlich hart, sowas zu überleben, und sicherlich relativ unwahrscheinlich so, aber anhand dessen, wie sie halt, also anhand ihrer Funktion, die sie erfüllt haben, oder ihrem Aufgabenspektrum, was sie abgedeckt haben, ist es ja relativ gut vorstellbar, finde ich, dass der Orden überlebt hat, weil wenn du halt, wenn deine Aufgabe ist, Randregionen zu sichern, dann kannst du jetzt ja nicht nur stationär unterwegs sein. Also du kannst ja nicht nur sagen, wir sind immer hier und wenn es mal losgeht, dann fliegen wir alle von hier aus los.
Aber ansonsten sind wir immer hier. Also damit haben sie ja auch so ein bisschen ihre Bestimmung dann gefunden.
Ja, ganz genau.
Ja, erst bist du 1000 Jahre isoliert und dann ballern so bekloppte, stinkende Madensack Zeitverzerrer deine Heimatwelt.
Die Madensack Zeitverzerrer.
Und das alles an einem Montag.
Das alles an einem Montag. Auf einmal kommen die Penners um die Ecke. Was soll die Scheiße?
Ja. Kommen wir ein bisschen zu den Riten des Ordens. Wie sind diese Typen eigentlich drauf? Also wie gesagt, finstere Gesellen, weiße Rüstung, viel Schädelsymbolik. Hast auch in dem Bud of War Buch, in dem zweiten werden die ja vorgestellt, da hast du auch so Astartes, so eine Veteranshatschen, der hat zum Beispiel auch so einen Schädelhelm, obwohl er gar kein Ordenspriester ist. Finde ich auch ziemlich cool.
Voll.
Schon krasse Gesellen, finstere Typen. Die sind aber nicht nur optisch so mit Tod und zerrinnendem Leben. Also ich meine, das Ordenssymbol ist ja auch sehr vielsagend. Ne? Ich meine, so ein Stundenglas symbolisiert ja schon Leben und Tod. Im Prinzip soll es dir ja zeigen, wie der Sand des Lebens entrinnt und das untere Glas ist dann die jenseitige Ebene. Und bei denen sind einfach auf beiden Seiten Totenschädel. Also die finden Tod auf jeden Fall richtig gut. Die huldigen auch so einem Todeskult, der im Imperium doch recht weit verbreitet ist. Und zwar der Chapter Mortuary Cult Imperialis. Das ist so ein Totenkult, die den Imperator, ich zitiere, als Judge of the Souls of the Dead and Keeper of Martyrs huldigen. Also der Richter der Seelen der Toten und der Hüter der Märtyrer. Also für die ist auf jeden Fall richtig nice, im Namen des Imperators zu sterben. Noch nicer, als es für alle anderen Space Marines der Fall ist. Ja, die Star Phantoms zeichnen sich aus, wie alle Menschen, die diesen, oder beziehungsweise Menschen und Transhuman, die diesem Kult huldigen, die schmücken ihre Rüstung mit Todessymbolen, haben so Fiolen dabei, wo die Asche ihrer verstorbenen Brüder drin sind. Und generell wird, sag ich mal, der tote Bruder Astartes über den lebenden Bruder Astartes gestellt. Also wenn du dein Leben für den Imperator gegeben hast, bist du auf jeden Fall mehr wert als der noch am Kämpfen ist. Das ist voll so deren Grundeinstellung. Und da gibt's allerhand Dinge. Also da werden Knochen in Rüstung eingearbeitet und das wird in so Fiolen bei sich getragen, teilweise in Munition verarbeitet. Dann aber nicht nur von befreundeten Gefallenen, sondern auch von erschlagenen Feinden. Die werden teilweise die Knochen geblichen und zerstoßen und damit die Rüstung eingerieben und all sowas. Also die sind auf jeden Fall ganz, ganz hart am Brett.
Die müssen auf jeden Fall Typen, wahrscheinlich,
die wissen, wie man eine gute Zeit hat.
Voll. Also die müssen dann ja wahrscheinlich auch vielleicht die Legion of the Damned bisschen abfeiern, könnte ich mir vorstellen.
Also wie ich schon eingangs gesagt habe, mich erinnern die halt von der Beschreibung her ganz viel an die Mortificators. Und die kommen ja hier in dem einen Uriel Ventris Roman, ich glaube im zweiten oder dritten vor. Und die sind ja auch so super finster und sind ja auch so, verehren ja auch die Toten und bla bla bla. So kann man sich die, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und wenn man sich gedacht hat bei Mortificators, Ultramarines Nachfolgerorden, will ich vielleicht doch nicht so, dann lasst euch gesagt sein, die Star Phantoms werden gar nicht mal so viel gespielt. Diese Folge würde ich auch gerne dem lieben Victor widmen, weil der zieht's einfach durch, der ist ein stabiler Typ, der spielt, seit wir mit Bud Up angefangen haben, Star Phantoms und ich habe da großen Respekt vor und jetzt kann ich es auch voll nachvollziehen, finde ich richtig, richtig gut.
Total.
Ihre ganze Kriegsführung ist halt, wir haben eine Richtung und die ist vorne, also die sind auf jeden Fall sehr effizient, sind aber auch so, ja gut, wenn wir den Feind jetzt vernichten, dabei gehen aber irgendwie 500.000 Zivilisten drauf, haben wir den Feind ja trotzdem vernichtet. Also Kollateralschäden sind bei denen an der Tagesordnung und so kommen die auch viel in Konflikte mit Alliierten, sind aber auch, wie es ja auch im Bud Up War dann der Fall ist, gern genommenes Werkzeug, um, sag ich mal, ehemalige Verbündete zur Strecke zu bringen. So zum Beispiel auch mit den Marines Malevolent, das sind diese super aggressiven schwarz-gelben Marines, die ja auch ziemlich auf Kollateralschäden scheißen und dementsprechend, die beiden sind auch mal richtig heftig aneinander geraten. Dazu später mehr in dieser Folge. Und ja, ich hatte jetzt schon die Kriegsführung so ein bisschen angeschnitten, die scheißen ziemlich auf Kollateralschäden und ja, da kannst du das jetzt mal ein bisschen weiter ausführen.
Ganz genau. So, auf jeden Fall erstmal ganz zuallererst ist ein flottenbasierter Orden. Das war das, was ich halt eben schon, was ich eben schon kurz meinte, also dass sie es halt überlebt haben, diesen Überfall und was alles gewesen ist, ist natürlich relativ vorstellbar, weil die müssen ja, wie ich schon meinte, die müssen ja hier und da unterwegs sein und von daher, ja, ein flottenbasierter Orden und die machen richtig stark Gebrauch von Deathstorm Droppods. Da haben die halt richtig Bock drauf. Also generell Droppods finde ich halt richtig, richtig gut. Also Droppod-Angriffe und Deathstorm Droppods sind auch ganz hoch im Kurs bei denen. Und das sind halt, ja, diese Droppods, die transportieren eigentlich keine, was heißt eigentlich, die transportieren keine Marines oder generell Truppen an sich, sondern das sind einfach bis an die Zähne bewaffnete Landekapseln. Und wenn die irgendwo einschlagen, gehen die halt auf und dann hast du da drin Raketenwerfer oder Assault Cannons und ich weiß gar nicht, womit man die überhaupt, also ob man die wirklich mit sämtlichen Sachen, also auch mit Plasma oder Laser, ich glaube mit Laser kann man die auch ausrüsten, spieltechnisch, bin ich der Meinung. Ich weiß jetzt aber nicht, was jetzt noch alles an, also ob die alles so an schweren Waffen bekommen können, aber auf jeden Fall hast du da schwere Geschütze drin. Und wenn da dann mal irgendwie so ein gutes Dutzend irgendwo auf dem Planeten landet, dann gehen die Klappen auf, alle denken sich, oh, jetzt kommen die Marines, nee, Pustekuchen, da ballern jetzt überall Raketen raus, als würde es keinen Morgen geben. Ist halt auch geil, ne? Also da wird es nochmal ganz gut unterstrichen, was du eben meintest, mit die scheißen halt auf Verluste auch bei Verbündeten und Zivilen. Das ist halt scheißegal. Hauptsache, der Feind muss weg. Oder beziehungsweise Hauptsache, der Feind ist weg. Und deswegen halt dieser übermäßige Gebrauch von Feuerkraft ja, keine Rücksicht auf Verluste. Und das wird ja durch diese Droppod-Geschichte, durch die Deathstorm-Droppods richtig gut beschrieben. Das ist ja, ich meine, das ist ja scheißegal. Also, da wird ja nicht unterschieden. Ne? Klappe geht auf und dann einfach nur, oh, Lebewesen, bumm, rein da oder so. Oder der Feind, ja. Alles ist der Feind, ne? Und die haben auch mehr Devastoren pro Kompanie als normal eigentlich, sind dann ja eher so zwei Trupps, also so Squads, die dann halt da so vertreten sind, bei denen sind es dann halt drei und die machen auch ganz gut Gebrauch von Melter- und Plasmawaffen, beides natürlich richtig, richtig gut und bringt richtig viel, auch so auf dem Spieltisch, ich liebe ja Melterwaffen, gerne in Verbindung mit Sprungtruppen, ist auch richtig geil, ich glaube deine Nightlords von damals, die konnten auch ein sehr gutes Lied singen, erinnere ich mich da dran, deine Krallen, da wurde der ein oder andere Ravenguard-Panzer meinerseits weggeschmolzen, mal kurz.
Und, die Warp-Talons waren mal richtig gut, ne?
Ja, die waren mal richtig stark, ne? Das war, ich habe sie auch gehasst und geliebt gleichzeitig. Die waren cool, aber ich fand sie scheiße. genau. Was mögen die denn halt noch? Land Raider und Vindicators. Und auch da wird wieder ganz subtil mit schwingender Weise gesagt, so, ja, wir finden das halt geil, Tod und Zerstörung, ne, weil ein Land Raider ist ja einfach mal eine fahrende Festung, bis an die Zähne bewaffnet und selbst wenn die Munition alle ist, dann kannst du noch alles plattfahren und walzen und genau. Und Vindicator verfügt ja auch über ein bisschen Feuerkraft. Die können also auch ja so das ein oder andere Pfund Blei in die Heide schmeißen, wie man so gerne so schön sagt. Und naja, aber ansonsten sind sie eigentlich nahezu kodextreu. Ne? Also.
Ja, und dann hatte ich eigentlich im Skript so einen zwinkernden Smiley eingefügt, der zu einem Formatierungsfehler geführt hat, was ich gerade sehe, weil dein Skript ist dann erstmal so eine Seite leer, ne?
Mhm. Ich habe mich auch gewundert, aber ich dachte mir so, du wirst ja schon irgendwie.
Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Zum Glück habe ich noch die Originaldatei, deswegen ist meins vollständig. Und dein Part hier der Kriegsführung endet eigentlich damit, dass da steht, Makarios selbst sagte im Zuge des Makarios-Feldzuges über die Star Phantoms, untragbar als taktische Unterstützung für andere imperiale Truppen.
Hat er ein wahres Wort gesprochen?
Würde ich jetzt mal sagen. Der Makarios, weiser Mann, hatten wir auch mal eine Folge drüber gemacht, der ja auch dann ganz unehrenhaft dahingerafft wurde. Zum Makarios-Konflikt kommen wir gleich noch. Da will ich ein bisschen was drüber erzählen. Das ist jetzt für dich ja auch, also das ist ja auch, man muss immer das Positive aus dem Negativen ziehen. Du hast zwar ein kaputtes Skript, aber dafür hast du jetzt auch ein paar Überraschungen, die du noch nicht vorher lesen konntest. Also
ja, das ist toll.
Fühl dich jetzt einfach mal in den Zuschauersessel von mir, ja, mit ein bisschen Zwang auch reingedrückt.
Easy.
Und lausch einfach meinen Worten und ich übernehme einfach deine Parts, weil die kannst du jetzt ja gar nicht lesen.
Sehr schön.
Ich glaube, bei dir geht's dann beim Badab-Konflikt weiter, das Skript, ne?
Nee, ich habe den, ja, so gesehen schon. Ich habe ein bisschen was zu der Pale Wrath zu erzählen. Und da hört mein Skript
auf. Ah ja, krass. Stimmt, alles darüber fehlt auch. Ja, wow. Ja, du solltest eigentlich ein bisschen was zum Badab-War. Aber wir kriegen das verknüpft. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wir sind ja alte Hasen im Geschäft.
Sehr gut, sehr gut. Ganz kurz, bevor du anfängst, bevor ich es nicht vergesse, bei der Gelegenheit hört euch doch bitte mal, wenn ihr da Bock drauf habt, Episode 18 an. Das ist nämlich die Makarios-Folge aus dem Januar 22. Das ist, die hat mir sehr viel Spaß gemacht, so wie uns allen, würde ich sagen. Und das war eine geile Folge auf jeden Fall. Und geiles Thema.
Also Nico doch ganz viel seine Finger mit im Spiel.
Ja, ja, der hat da viel rumgeworstet auf jeden Fall. Richtig, richtig gut. Gebt euch das nochmal. Und jetzt bitte rein.
Ja, nachdem wir euch jetzt hier so ein bisschen in die Kriegsführung und die Art und Marotten des Ordens eingeführt haben, wollen wir jetzt mal so ein paar nennenswerte Konflikte abarbeiten der Star Phantoms. Zum Beispiel das, also wie gesagt, die wurden erst M38 gegründet und waren dann erstmal schön 1000 Jahre von der Außenwelt abgeschnitten, so, ne? Genau. In den 710ern M39 wird die Waldwelt Cormac II von den Krave-Marodeuren belagert. Krave-Marodeuren, das sind irgendwelche Weltraum-Außerirdischen mit so organischen Schiffen. Das ist, scheint so insektenmäßige Typen zu sein. Das war so alles, was ich darüber finden konnte. Ja, die PVS-Regimenter von Cormac halten zwar Stand, aber die Welt wird bei diesem wirklich langanhaltenden Konflikt in Schutt und Asche gelegt. Ja, die haben halt viele Vox-Sprüche auch abgesetzt, dass sie auch wirklich Hilfe brauchen, aber irgendwie kam da keiner so richtig hin. Aber dann kam die lang erwartete Hilfe in Form der Star Phantoms, ja, welche die Weltraumnester der Krave zerstörten. Also das scheinen irgendwie so Vögel oder Insekten zu sein. Ich glaube eher Insekten, das passt eher zu 40k, obwohl ich finde ich so Vogel-Außerirdische, die so durchs All flattern, finde ich eigentlich auch ganz witzig. Mit Weltraumluft.
Weltraumluft, genau.
Genau, die haben erstmal diese Weltraumnester zerschossen, also haben sie quasi die Nachschublinie der Krave zerstört. Ja, und danach gab es dann erstmal einen richtig saftigen Drop-Pod-Assault, welcher die Krave quasi in einem massiven Angriff der Star Phantoms zwischen diesem Drop-Pod-Hammer und den Verteidigern von Cormac zerschlagen hat. Ja, die jubelnde Bevölkerung der von hier Cormac öffnete halt den Star Phantoms ihre Bastion und so, geil, ihr seid hier. Und dann haben aber die Star Phantoms festgestellt, ja geil, ihr habt jetzt einfach mal Jahrzehnte gegen diese Krave gekämpft und die haben irgendwie eure Bevölkerung infiltriert. Also scheint das irgendwie so eine parasitäre Alienart mit Kultur aber auch zu sein. Denn da waren irgendwie so ja Hybriden unterwegs, die auch irgendwie so Krave Götzen angebetet haben und die Bräuche und die Kulturen dieser fremdartigen Xenos-Art in ihr imperiales Bürgertum übernommen haben. Das sieht man natürlich als alter Astartes Hardliner gar nicht gerne. Und ich sag mal, selbst Vulkan lässt Elder Kinder erschießen. Also
ja.
Sowas geht natürlich.
Was würden die dann machen, ne?
Ja. Also im Badab-Buch ist es als beschrieben, als dass die Bevölkerung von den Xenos in Leib und Seele korrumpiert wurde. Ja. Bei diesen ganzen Schlachten wurden viele Makrokanonen und sowas verwendet. Dadurch hatte die Planetenoberfläche so riesige Makrokanonenkrater. Und da haben sich die Star Phantoms gedacht, Mensch, wir haben so riesige trichterförmige Gebilde hier. Das wäre ja ein Jammer, wenn da nur irgendwelche Kids skaten würden oder Mega Baneblade spielen oder was die jungen Leute heute so machen. Nein, nein, die haben diese riesigen Makrokarte als Scheiterhaufen umfunktioniert. Man denkt praktisch, man merkt schon, hier sind Menschen, hier sind Transhumane am Werk, die wissen, was sie tun. Und dann wurde einfach die gesamte Bevölkerung unter den Märtyrergesängen der Star Phantom Servitoren verheizt.
Richtig, richtig geil. Was ich aber besonders cool finde, als sie das dann, es wurde ja so gesehen, wurde der Planet ja besenrein hinterlassen. Makabrerweise.
Ist es so.
So ein bisschen jetzt, dass dann das Departamento Monitorum ankam.
Ja, genau. Ich sehe, du liest mit. Das Departamento Monitorum hatte dann gesagt, alles klar, jetzt wo der Planet quasi bar jeden Lebens ist, machen wir da mal eine Strafkolonie draus. Vielen Dank, Star Phantoms, dass ihr so gut mitgedacht habt.
Richtig geil. Jetzt haben wir endlich die eine Strafkolonie. Wir haben eine gebraucht. Jetzt haben wir sie. Danke, Star Phantoms.
Ja. Ja. Und ich sage mal, 400 Jahre später, nicht mal 400 Jahre später, und zwar 101 M40, haben wir vorhin schon angeschnitten, der Tod von Harkonnev. Die Heimatwelt wurde halt von Orks belagert. Die Orks konnten sich extrem schnell bewegen in diesem Sektor, weil die Hrut die ganze Zeit da schon rummanipuliert haben. Und Hrut manipulieren Zeit. Deswegen war die Ork-Flotte extrem schnell und hat den Star Phantoms übel beigespielt. Aber dann, sag ich mal, als die Orks ihren Zweck erfüllt hatten, sozusagen da wirklich auf und um Harkonnev diesen Sektor zu destabilisieren, haben die Hrut halt zugeschlagen. Das Krasse war, die haben da so die Zeit gebumst, dass die Sonne kurz vor der Eruption stand sozusagen. Die war quasi fast tot und hat da halt schon so richtig abexplodiert. Und dann gab's halt diese finale Schlacht da, auch auf der Memento Mori. Und da haben dann tatsächlich die Star Phantoms als wenige, die das jemals geschafft haben, so eine Hut-Invasion überlebt. Und da wurde tatsächlich Tiresias, das war der damalige Ordensmeister, der wurde, weil er in so ein Hut-Zeittor geblickt hat, wurde der erblindet, der wurde geblendet. Und das ist alles auf dem Kommandodeck der Memento Mori passiert. Da ging's richtig, richtig ab. Also, ihr müsst euch vorstellen, das ist ja so eine Schreinwelt voller Grüfte und sowas, wo dann als die Star Phantoms das damals entdeckt haben, nach ihrer Gründung, haben sie gesagt, Mensch, das ist aber heimelig hier, überall so Grüfte und so, viele Tote, da machen wir mal unsere Ordensfestung in die Berge. So, und du hast halt diese Ordensfestung, die quasi wie so ein einfach gigantisches Mausoleum ist, also wirklich komplett gestört. Und die Hrut wirken da halt zeitmäßig so drauf ein, dass diese ganzen Strukturen und diese ganzen unterirdischen Katakomben und so um ein Vielfaches schneller altern. Und da wurden halt, wie gesagt, zwei Drittel des Ordens verschüttet und umgebracht, weil einfach dieser Planet in sich zerfallen ist sozusagen, weil er einfach, da wurde einfach mal der Zeitraffer eingestellt und dieser Planet ist einfach verwelkt sozusagen, weil die Hrut da so auf die Tube gedrückt haben. Ja, aber ein Drittel des Ordens ist dann entkommen und seitdem waren die dann erstmal heimatweltlos und waren auf einmal ein flottenbasierter Orden, aber mit einer ziemlich krassen Flotte und ziemlich heftigen Schiffen. Kommen wir dann mal, haben wir eben schon drüber gesprochen, zum Makarius-Kreuzzug und zur Makarius-Heresie. Das war von 382 bis 399 M41. Und nach Makarius Tod, der wurde ja von seiner Assassine vergiftet, sollte die dunkelste Stunde des Ordens schlagen. Das haben wir damals auch gesagt. Also der Makarius hat ja in kürzester Zeit unglaublich viele Welten fürs Imperium eingenommen. Mhm. Aber nicht auf der besonders sicheren Seite. Ich sag mal, die Wordbearers haben es ja immer so gemacht, dass die da eine gesamte Kultur kreiert haben und dadurch waren die ja so arg langsam. Das war aber ziemlich safe. Also die waren dem Imperium treuer als treu. Sogar so treu, dass der Imperator das selber nicht so gut fand. Der Makarius hat das ja genau andersrum gemacht. Bei dem ging das ja mehr um Quantität statt Qualität. Hat zwar wirklich eine Masse an Welten im Imperium angeschlossen, aber hat da wirklich kein stabiles System installiert.
Der hat ja auch nicht so viel Zeit gehabt, ne?
Ja, genau. Und so ist halt die Makarius-Heresie ausgebrochen. Und da ging es halt drunter und drüber. Da wusste der Loyale nicht mehr wirklich, wer sonst noch Loyalist ist. Und ja, alles andere ist Geschichte. Wie gesagt, hört euch Folge 18 an. Da haben wir da ein bisschen drüber gequatscht. Auf jeden Fall waren auch die Star Phantoms Teil des Makarius-Kreuzzugs, wie so gut wie jeder, der zu der Zeit am Start war. Und da haben die einfach mal auf Thoth, die komplette 17. Terraxische Garde ausgelöscht. Also die haben einfach mal ein komplettes imperiales Regiment vom Antlitz des Universums getilgt. Und haben auch mit den Marines Malevolent gekämpft. Beides Orden, die sich ja in ihrer, ich sag mal, Star Phantoms jetzt nicht so super aggro und nicht so blindwütig, sondern eher rational. Wir wollen den Feind vernichten, koste es, was es wolle. Die Marines Malevolent sind ja so richtige Aggro-Bolzen. Allein ja auch geil, deren Ordenssymbol. Ich dachte immer, das wären so Flügel, aber das ist einfach eine geflügelte Faust. Also Typen, die haben Bock auf Gewalt. Die haben, also die Starfans haben die Marines Malevolent da fast komplett ausgelöscht, also in anderen Astartes-Orden fast komplett weggetilgt, was wahrscheinlich dann für Jarndyce Frayn auch so ein, als er in die Akten geguckt hat, hat er auch wahrscheinlich gesagt, so, ja, guck mal hier, die Starfandoms, die können sowas, die lassen mal für ein Butterboar engagieren. Nee, aber die Heiligen Ordo haben daraufhin halt auch diesen ganzen Vorfall untersucht, haben die Star Phantoms dann aber frei von Schuld gesprochen. Die ganzen Aufzeichnungen über diesen Vorfall mit den Marines Malevolent und auch mit der 17. Taraxischen Garde wurden halt komplett unter Verschluss gepackt. Und dann hat man halt gesagt, alles klar, wir müssen die Makarios Heresy jetzt langsam mal brechen in den 470ern M41. Und da haben sie die Star Phantoms tatsächlich auch als Speerspitze eingesetzt, weil diese Art der Kriegsführung perfekt war für, sag ich mal, Renegaten. Obwohl sie ja frei von Schuld gesprochen wurden, haben die Star Phantoms nach diesem Vorfall gesagt, wir legen uns selbst so einen Kreuzzug der Sühne auf. Und die Ordo so, wir haben doch gesagt, ihr seid nicht schuld. Aber die haben die Star Phantoms gesagt, ja doch, wir sind schuld. Und sind dann halt in Segmentum Tempestus aufgebrochen, um so isolierte Ork- und Chaosreiche zu bekämpfen. Und dann hat man auch wirklich nichts mehr von denen gehört, bis dann 600 Jahre später der Bad-Up-Konflikt losging. So, ne? Also das ist echt krass. Man hat halt einfach mal 500, 600 Jahre nichts von diesem Orden gehört, weil die ganze Zeit auf ihrem Kreuzzug der Sühne unterwegs waren. Und zum Bad-Up-Konflikt sind sie dann wieder aufs intergalaktische Parkett getreten, sag ich mal. Und dann war ja auch schon 912, sind sie ja im Bad-Up-Konflikt eingetaucht in der finalen Phase. Und alles deutet dahin, dass das halt auf direkten Befehl von Jarndyce Frayn passiert ist, weil die halt so krasse Dudes waren. Ne? Und da sind sie, wir werden in den finalen Phasen jetzt vom Bad-Up-Konflikt und besonders beim Kampf um Bad-Up Primaris darüber sprechen. Aber so viel soll gesagt sein, die sind mit 7 Kompanien da aufgetaucht, inklusive 17 Dreadnoughts und 200 Drop-Pots.
Ja, mega nice. Effizient, ne? Die sind effizient. Die sind die sind gefühlt ja offensichtlich durchgehend Mitarbeiter des Monats, Astartes des Monats. So.
Ja.
Und
Bada Primaris war halt, da wurden die halt auch wieder an die Spitze gesetzt mit ihrer Ordensfestung Memento Mori. Das ist halt ihre crazy super Ordensfestung, mit der sie durchs All fliegen. Und der Pale Wrath, da hast du auch ein bisschen Infos zu, ne?
Ganz genau. Ja, never change a running system halt, ne? Also Speerspitze, Abfahrt. Wenn du da so versierte Zeitgenossen hast, dann solltest du die natürlich, also wäre ja Schwachsinn, wenn die irgendwie die Wasserträger sind, die irgendwie ganz hinten stehen bei den Scouts oder sonst was, irgendwie Nachschubgedöns oder so. Ja, die Pale Wrath, genau, da habe ich ein bisschen was zu erzählen zu. Das ist nämlich eine Battle Barge oder die Battle Barge schlechthin der Star Phantoms eigentlich, denn die diente so als Kommandozentrale, also auch, also ein bisschen so als mobiler Kommandostand, Leitstand, sowas für Operationen jedweder Art. Und natürlich bis an die Zähne schwer bewaffnet, darunter krasse Makrokanonen und Laserkanonen und diverse verschiedenste Verteidigungssysteme, die halt Schutz generieren sollen auf jeden Fall. Das ist also wirklich ein übelstes Schlachtschiff. Die sind auch, also auch das Schiff ist voll auf Zerstörung aus. Die haben halt richtig Bock. Und ganz genau, als sie in den Bad-Up-Krieg eingetaucht sind, auf den Plan getreten sind, haben sie halt eigentlich direkt eine zentrale Rolle gespielt, so in der letzten Phase, so 912 M41. Mit der Memento Mori zusammen haben die nämlich Angriffe geführt auf den Palast der Dorn, auf Bada Primaris. Und die zu zweit halt, also wirklich so, das dann schon wirklich doll ist auf jeden Fall. Und der finale Angriff gegen die Verteidigungsanlagen auf Bada Primaris ging halt auf den Nacken von der Payref hauptsächlich. Und die haben halt, also die Payref hat auch die Star Phantoms, die Bodentruppen der Star Phantoms direkt unterstützt mit der Umzingelung und Zerschlagung so der letzten Verteidigungslinien, die Astral Claws Sympathisanten aufbringen konnten. Und Notizen. Verdammt. So, genau. Ich habe da noch ein kleines bisschen was zu der Symbolik. Die Payref stand nämlich oder wird dadurch das Symbol für Mut, Entschlossenheit, Ehre und dergleichen der Star Phantoms schlechthin angesehen. Also dieses Schiff war einfach so essentiell wichtig, scheinbar noch wichtiger als die Memento Mori, zumindest in ihrer Symbolträchtigkeit, als dass es nämlich dazu geführt hat, dass nach dem Badab-Konflikt sich die Star Phantoms gedacht haben, ja okay, geil, das hat jetzt richtig gut funktioniert, das ist ja die Battle Barge schlechthin. Also alle, die wir jetzt bauen, also alle Schiffe, die wir jetzt neu bauen, werden gebaut nach Vorbild der Payref, weil sich das halt durchgesetzt hat.
Payref ist auch Hagonatisch für Blaupause.
genau. Das ist so das Ding. Und ich meinte eben ja schon vor der Aufnahme zu dir, dass ich das ziemlich geil finde eigentlich, dass so ein Schiff halt so geehrt wird, weil vergessen wir mal nicht, es gibt ja auch Geister, die in den Schiffen rumhausen, rumhantieren und so weiter. Also die Maschinengeister fühlen sich garantiert auch so ein bisschen zum Ritter geschlagen durch sowas. Weil was kann es für eine größere Ehre eigentlich geben, dass du sagst von wegen, okay, das Ding hat so abgeliefert, alles, was danach kommt, muss mindestens genau dem entsprechen. Wenn die sogar besser werden, aber das ist halt so, das muss jetzt halt genau so, so voranschreiten. Also alle zukünftigen Schiffe halt. Das war's einmal zur Payref, was ich so ein bisschen zusammen geschrieben hatte. Finde ich ziemlich cool, das Thema Schiffe auf jeden Fall, weil es ja auch eigentlich Charaktere sind. Es sind ja keine bloßen Metallklumpen, die durchs All gesteuert werden oder über Planeten gesteuert werden.
Ne, die große, haben ja große Metallklumpen.
Große Metallklumpen, genau, ganz, ganz große. Das sind ja eigentlich auch nochmal so richtig eigene Charaktere eigentlich. Ne? Also denken wir da an andere Schiffe, so wie
Abaddon.
Ja, Geister Rachsucht, genau. Und so, ne?
Geister Rachsucht, ja. Ich habe auch noch ein bisschen was gefunden zu dir. Ich meine ja vorhin, der eine Typ hier, so ein Veteran-Sergeant, trägt so einen Schädelhelm wie ein Ordenspriester. Ja. Und das ist tatsächlich der Iron Skull, den du verliehen bekommst. Also das ist auch wieder mit diesem Cold Mortifex. Du kriegst halt so Sachen verliehen. Zum Beispiel diesen Iron Skull, dann hast du halt einen grauen beziehungsweise silbernen Helm mit einem weißen Totenschädel als Front. Mhm. Und dann ist auch das Vox-Gitter so in der Mitte einmal geteilt, dass es aussieht wie Zähne. Und ja, es gibt auch noch zum Beispiel den Laurel of Endurance, und das ist, dann hast du keine weißen Schulterpanzer, sondern schwarze. Also die haben so eigene, ganz viele Auszeichnungen und sowas und alles immer mit Totensymbolik und sowas. Das sind die Fans. Ich finde auch cool, dass die Bolter, die hier im Badab-Buch abgebildet sind, haben immer so weiße Markierungen und so. Das ist schon richtig geil. Und dann zum Beispiel das Gore Pro Pattern Chainsword und sowas. Ziemlich cool.
Mega. Ja, ich habe schon direkt
auf jeden Fall auf den Killteam.
Es gibt wirklich nicht.
Es gibt nicht viel über die, aber es gibt auf jeden Fall die paar Sachen, die es gibt, haben auf jeden Fall echt richtig Flavor. Und das besonders für so ein Kill-Team kannst du sowas ja mal sehr gut einsetzen.
Ja, da wäre
tatsächlich hätte ich halt mega Bock drauf, wirklich eine Streitmacht von denen zu haben. Zum Beispiel hier auch so einen schwarzen Land Raider. The Death of the Faithless. Also der Tod der Ungläubigen. Und das ist aus der ersten Kompanie und das ist einfach mal ein schwarzer Panzer. Das sieht richtig geil aus. Mit so weißen Türen, wo die Symbole drauf sind und sonst nur diese Punisher-artigen Schädel überall. Also super, super nice.
Auf jeden Fall. Richtig schön einfach. Also ja, jetzt ich hätte auch voll Bock auf ein Starfind im Skill-Team.
Ich bin Fan.
Voll. Voll.
So, ja, dann, haben wir einen Schluck getrunken. Ja, das ist aber auch heiß heute. Ne? Ich bin schon ganz wund.
Ich bin schon ganz wund. Das ist echt, echt gut. Also, man sitzt hier wie unter so einer Käseglocke. Das ist,
ja, weiß ich nicht. Ja, ich habe auch mal Licht an, Spaß, wenn ich hier Podcast aufnehme. Deswegen mache ich dann auch alle Fenster zu, wegen dem ganzen Getier und sowas. Aber das ist echt übel. Ne? Mir ist richtig heiß.
Ja, ja, ist hier genauso. Eigentlich habe ich jetzt schon den ganzen Tag hier den Ventilator laufen. Aber das kannst du voll vergessen, weil ja, dann hast du halt eine scheiß Geräusch.
Der wälzt ja auch nur um nachher, ne? Ja, aber der wälzt ja am Ende auch nur um.
Ja, eben, aber man hat so ein bisschen.
Boah.
So, wir hätten dann noch was zu erwähnen eigentlich von oder zu Captain Zrukal Androkles.
Der bekannteste Star Phantom so, ne? Also das ist, glaube ich, so der so besonders nach dem Bud-Up-Konflikt ist es so der, wo man sagt, jo, alles klar, der hat was gerissen.
Egal in welchen Laden der kommt, der kriegt sofort ein Ausgegeben und das geht alles aus Haus. Und ich glaube, dann braucht er sich auch keine Gedanken machen, dass das sich irgendwann ändert. So einer, also so wichtig.
Spoilerwarnung, ich glaube, nach dem Bud-Up-Konflikt geht er in keinen Laden mehr, aber gut.
Ja, gut. Ja, ja. Naja. Aber, ja, naja. Nee, aber dazu an späterer Stelle mehr. Das jetzt zu droppen wäre ein bisschen scheiße. Deswegen sind wir natürlich so nett und lassen euch mit Fragen über Fragen alleine. Vielen Dank. Bitteschön. Keine Ahnung.
Was ich noch in eigener Sache erwähnen wollte, das Booklet für BMK 2 ist endlich angekommen. Ich habe es auch schon in eine Story gepackt. Und das ist wirklich fantastisch. Also es sind auf jeden Fall mehr Seiten. Aber dadurch ist es ein bisschen flatteriger, aber es ist auf jeden Fall viel Inhalt. Ne? Das ist richtig cool. Ging mir schon wieder das Herz auf, als ich das Paket geöffnet habe.
Ja, wollen wir den Sack zumachen? Wollen wir zur Playlist gehen? Oder hast du noch was?
Ja, wir können auf jeden Fall zur Playlist gehen. Sonst habe ich, glaube ich, nichts mehr. Nö, ich habe nichts mehr. Ich habe lange überlegt, ja, okay, ob ich was von den Phantom Rockers nehme. Aber dann habe ich mich doch eher für Phantombild von Jennifer Rostock entschieden.
Scheiße. Jetzt bin ich schon wieder fast ernsthaft an das Ganze rangegangen. Und naja, gut.
Phantom der Oper.
Phantom der... Ja, was hast du denn gedacht? Hallo? Richtig gut. Nee, ich habe was von Slayer genommen und zwar als Anlehnung an das...
Als Anlagenmechaniker.
Als Anlagenmechaniker während des Massakers von Cormac musste ich einen Slayer-Song nehmen und zwar Skeletons of Society. Da geht es nämlich halt auch so ein bisschen darum, so um postapokalyptische Landschaften, in denen menschliches Leben kaum noch oder gar nicht mehr existiert und eigentlich alles in Ruinen und Schutt und Asche liegt und so. Und ist ein geiler Song, fand ich als, keine Ahnung, 12-, 13-Jähriger schon mega cool. War geil, ist immer noch geil, sollte man sich mal anhören. Wir haben die auch schon mal live gesehen. Da wurde der Song auch gespielt. Ja. Und es war einfach nur Gänsehaut für mich. Weil es einer meiner Lieblings-Slayer-Songs halt ist. Und es passt so gut.
Da haben wir illegalerweise unsere Tickets aufgewertet.
Nein, natürlich nicht. Ich bin gestolpert.
Natürlich sind wir nicht von der Tribüne in den Innenbereich gesprungen.
Ich bin gestolpert. Und du bist...
Und neben Bela B. gelandet.
Weil wir cool. Best Buddies sind, bist du selbstlos, wie du nun mal bist, hinterhergesprungen, um mir wieder auf die Beine zu helfen. Leider war dieser Abgrund, den wir runtergestürzt sind, so tief, als dass wir aus eigener Muskelkraft dann nicht mehr hätten hochkommen können. Es wäre auch unverantwortlich gewesen, weil es war ja zappenduster und da dann im Dunkeln hochzusteigen, wer weiß, was passiert wäre. Also dachten wir uns, wir gehen dahin irgendwo, wo man ein bisschen besser sehen kann, also direkt vor der Bühne, stand dann neben Bela B., war witzig, war geil.
Hat schönen Spaß Abend. Gemacht. Gut, und ein schöner Abend soll es auch heute sein, deswegen machen wir jetzt Schluss und in dieser kurzen, knackigen Folge begrüßen wir euch nächstes Mal wieder in den Feuern von Badab. Weil der einzige Orden, über den wir, glaube ich, noch nicht gesprochen haben, der teilgenommen hat, sind die Salamanders. Und ich glaube, da hat man so ein bisschen Grundwissen, wenn man jetzt schon so lange dabei ist. Das werden wir irgendwann nachschieben. Aber ich würde jetzt auch denn gerne bald mal in die finale Phase von Badab einsteigen.
Auf jeden Fall.
Na, gut. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Und oder wir sehen uns gleich noch im Discord oder hören uns. Und tschüssi.
Ciao, gute Nacht.
Imperator nichts Neues präsentiert der Bader Malstrom.